zu Gast jetzt Josef Seier. Mit einem Päckchen Salz ist er hier zu uns gekommen. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Guten Abend. Ich freue mich wirklich, dass ich hier sein kann und ich habe gedacht, ich muss doch etwas mitbringen aus Jamaras, nämlich Salz. Und ich finde es schön, dass die Wüste Welle so eine Sendung macht über Peru, über Kakao und dann über das Salz. Und in diesem blauen Tütchen, da sind vielleicht 100 Gramm drin, Inka Sonnensalz aus Maras. Wird verkauft in München an die Spezialhäuser, Gourmet-Restaurants etc., weil das etwas ganz Besonderes ist, denn dieses peruanische Salz ist getrocknet, sonnengetrocknet aus den Anden. So wird hier geworben für diese Sache. Ja? Und das finde ich eine ganz spannende Geschichte. Denn der Anfang war völlig anders.
Ja, Sie sind ja ganz anders noch. Sie müssen ja nicht das in München auf dem Markt kaufen, sondern Sie haben ja lange, lange dort auch gelebt. Wie sind Sie überhaupt in die Anden gekommen damals, 1981?
Ich bin hingegangen als Entwicklungshelfer und bin dann Priester geworden, Pfarrer geworden und habe als Pfarrer in Maras gearbeitet und habe mitbekommen mit zwei Leuten, mit einem Ehepaar, mit Elisabeth und Martin. Wir haben da miteinander gearbeitet und haben uns so in diese Kultur hineinbegeben. Wir sind gekommen so als völlig Greenhorns aus Deutschland, geht man in die Anden und 81 hat man ja noch nicht so Bescheid gewusst, was es hier alles so gibt heute in den Drittweltläden, Quinoa etc. etc. Das gab es damals gar nicht. Ja? Und wir kommen dorthin und wussten gar nicht, was essen. Denn da ist man in einem ganz abgelegenen Dorf, Maras, 3000 Einwohner. Und in diesem Dorf, da waren wir die Gringos, die Ausländer. Kein Mensch kannte so. Wir waren in der ganzen Umgebung die Einzigen. Es gab keine Verbindungsstraße. Es gab nur eine ganz schlechte Straße. Da musste man mit dem Bus morgens um 5 Uhr losfahren und dann brauchte man 4 Stunden, um nach Cusco zu kommen. Völlig andere Situation als heute, wo das ruckzuck geht. Und wir haben den Einstieg gemacht mit einem Opfermarsch, mit dem besagten Opfermarsch 1981. Die Bauern haben sich zusammengeschlossen und haben gesagt, so kann es nicht weitergehen. Wir haben ein Recht auf diese Salzbecken, auf diese ganze Anlage. Warum wird durch ein halbstaatliches Unternehmen, das verbunden ist mit einem Unternehmen, mit einem transnationalen Konzern aus den USA, warum wird das ausgebeutet? Wir kriegen ganz wenig Profit daraus. Und das ist eine schwere Arbeit, dort das Salz zusammenzukratzen und ist vor allem Kinderarbeit. Morgens vor der Schule um 5 Uhr rennen die Kinder den Berg hinunter. Also, wie lange sind vielleicht 4 Kilometer den Berg hinunter, um die Salzbecken, wie wir es gerade in dem schönen Beitrag gehört haben, zu fluten. Und dann geht es wieder zurück, haben sie ihre ganzen Becken geflutet, dann gehen sie wieder zurück in die Schule. Und am nächsten Tag eben wieder, weil alle 3 Tage muss bewässert werden. Also Kinder und Eltern arbeiten da schön zusammen in Familienbetrieben.
Und wie war die Situation damals, als Sie hinkamen? Das war eben quasi, das war abhängige Lohnarbeit und dann war diese Unruhe am Schwelen. Hätten die das auch gemacht ohne Sie oder haben Sie da, was war dann Ihre Funktion da auch?
Da müssen wir zurückgehen und ich finde es schön, dass das in der Wüstenwelle läuft. Ja? Wüste Welle hat ja einen tollen Namen und klingt ja so etwas, dass man so ein bisschen was Alternatives aufmacht, Gegenkultur aufmacht. Und so ist das eben mit den Bauern gewesen, die haben gesagt, das kann nicht sein. Wir sind Nachkommen der Inkas und dass uns ein Staat aus Lima und ein transnationaler Konzern aus den USA ausbeutet, nichts gibt und wir haben die Knochenarbeit da zu leisten, das kann nicht sein. Also ganz wenig Arbeit. Und so sind sie drauf gekommen, eben einen Opfermarsch zu machen nach Cusco. Aha. Und das war eine spannende Geschichte. Es war Glück, 1981 war die Situation relativ offen, eine gute Situation und insofern konnten dann die Campesinos sich das leisten. Es war noch nicht der Krieg voll im Gang gegen den Sendero Luminoso, von dem wir gehört haben in dem Beitrag über den Kakao. Nein, das war eben noch eine andere Situation und insofern hat dann der Präfekt, also der Repräsentant des Präsidenten von Peru in Cusco, in der Region Cusco, mit dem Subpräfekten, der in Urubamba ist, haben sie zugestanden, dass die Campesinos eben die Salinen besetzen können. Also eine wilde Besetzung sozusagen. Wüste Welle und dann so Salvaje, ja, wie man da sagt auf Spanisch, also eine wilde Besetzung dieser Salinen. Ich erinnere mich noch, wir sind in dem Marsch oben in die Salinen rein, nachdem wir sozusagen das Stillhalteabkommen des Präfekten in Cusco erreicht hatten, sind wir oben in die Salinen rein. Und die Arbeiter von dem staatlichen und US-Konzern, die sind unten davon gegangen. Und so haben wir das besetzt. Und dann, mussten wir es neu organisieren. Ja, das war eben der entscheidende Punkt. Wie geht man um mit einem solchen, was jetzt zu uns zur Verfügung steht? Unternehmen. Wir müssen Unternehmen gründen. Ja, das war eine ganz spannende Sache. Ja?
Aber jetzt nochmal, der Subpräfekt von Cusco, wie hat man
von den? Urubamba.
Von Urubamba.
Ja.
Aber nach Cusco sind sie auch gewandert.
Nee, der Opfermarsch war nach Cusco, um dort mit dem Präfekten, also mit dem Repräsentanten des peruanischen Präsidenten zu reden. Der ist dort direkt eingesetzt und der hat so die politische Funktion über das ganze Gebiet gehabt. Ja? Das war damals noch eine andere Ordnung. Ja? Und dieser hat dann sozusagen mit dem Subpräfekten, die Provinz hat eben, die Region hat verschiedene Provinzen. In den Provinzen gab es einen Subpräfekt. Und so gab es ein Übereinkommen, dass sie gesagt haben, eigentlich müsste man das denen zugestehen. Ja? Besetzung, ja.
Also eine offizielle Genehmigung von der Besetzung, das ist ja fast ein Paradox.
Ja, sagen wir mal, die haben da drei Augen zugedrückt und so konnten wir das besetzen, sind da rein und fertig. Und ich glaube, wir müssen sehen, dass das nicht etwas jetzt von außen gesteuert ist, da kommen so eine Pastoralequipe, ein Team für die Pfarreiarbeit und die stacheln da die Leute auf. So war das nicht. Sondern die Leute haben sich selber organisiert aus ihrer alten Erfahrung der inkaischen Tradition heraus. Und da ist der Schlüssel dieses ganzen Verständnisses für das Ganze. Denn in den Anden, die inkaische Tradition sagt, wir können nicht als Individuen, so wie das bei uns in Deutschland ist, bestehen. Der Mensch allein kann nicht existieren. Er braucht die Gemeinschaft, er braucht die Familie, er braucht die Dorfgemeinschaft, er braucht den Distrikt von mehreren Dörfern zusammen. Nur so können wir überleben. Und indem ich etwas für die Gemeinschaft gebe, habe ich dann auch einen Anspruch, dass die Gemeinschaft mir etwas zurückgibt. Am Beispiel der Familie. Die Eltern haben ihre Kinder und gehen in die Vorleistungen für die Kinder. Sie kümmern sich um das Essen, das Trinken, das Wohlbefinden, Gesundheitsversorgung und so weiter. Und wenn die Kinder mal groß sind, das ist die Erwartung, wenn die Kinder mal groß sind, wird die Vorleistung, die Eltern erbracht haben, zurückgegeben an die Eltern. Die Kinder kümmern sich, wenn die Eltern krank sind, wenn die Eltern nicht mehr arbeiten können und so weiter. Gesundheitsversicherung, Krankenversicherung, Altersversicherung gab es da nicht, sondern das alte System der Reziprozität. Das ist das typische Prinzip in der andinen Kultur, des aufeinander angewiesen sein, verwiesen seins. Ich gehe in die Vorleistung, ich helfe dir und selbstverständlich wirst du dann mir helfen. Dieses Prinzip gilt in der Familie. Da ist es dann zwischen den Familien. Da ist die Arbeitsform Aini genannt. Im Quechua Aini, heute arbeiten wir auf deinem Feld und morgen kommt ihr zu mir zum Verarbeiten. Ja? Also so wechselseitig ist. Und wenn das auf der Dorfebene geschieht, dann heißt das Feina. Also von Zeit zu Zeit kommt die Dorfgemeinschaft zusammen und sagt, nun, wir müssen diese Straße richten, wir müssen die Wasserquellen, die Bewässerungsgräben reinigen. Das erfolgt alles in Feina, sei es in kleinen Gruppen, für die Bewässerungskanäle oder sei es beispielsweise, um einen Schulbau voranzubringen, um das Bürgermeisteramt da zu bauen, etc. Alles, was so gibt, den Gesundheitsposten bauen, das sind so die Feiner, die Gemeinschaftsarbeiten. Also dieses Verständnis des Zusammenhaltens, das lag dem Ganzen zugrunde. Und die haben sich darauf besonnen und haben gesagt, warum sollen wir da den US-Amerikanern da den Gewinn aus unserer harten Arbeit nur zukommen lassen oder dem Staat in Lima? Nein, das packen wir selber an und deshalb dann einen Opfermarsch nach Cusco und die Besetzung.
Ja, warum hieß er Opfermarsch oder wie sah das dann genau aus? Ist man dann wirklich die ganze Strecke? Sind die da wirklich die ganze Strecke auch zu Fuß gelaufen?
Ein Opfermarsch ist also eine ganz tolle Sache. Das heißt, bei uns heißt das Demo im Grunde genommen. Ja, das ist eine Demo. Ja, und aber da ist es so, dass verpflichtend von jeder Familie muss eine Person dabei sein. Und zwar geht es ja darum, wir wollen etwas für die Gemeinschaft erreichen und da kann es nicht sein, dass eine Familie sagt, na ja, also Moment mal, also eine Demo, die mache ich nicht mit. Das kann ja auch gefährlich werden, ja? Das weiß man ja nie so genau, wie geht das aus? Kommt die Polizei, gibt es da Schläger, Truppen etc. Aber müssen alle mit. Und das ist wohl wirklich sehr perfekt organisiert. Beim zweiten Opfermarsch, den wir da gemacht haben, haben wir den Gottesdienst. Ich war der Pfarrer und mit Martin und Elisabeth haben wir die Gottesdienste mehrere Monate vorher, haben wir alles überlegt, wie soll der Opfermarsch laufen? Wie ordnen wir den Marsch an? Wo gehen die Frauen? Die Frauen gehen vorne weg. Weil da die Chance besteht, dass die Polizei nicht gleich anfängt zu schlagen, ja? Dass sie die doch besser respektieren. Und vorne, ganz vorne weg geht die Fahne als Schutz, sozusagen das Symbol des Staates, ja? Und das muss der Bürgermeister, Präsidentin des Müttervereins, der Präsident der Bauerngewerkschaft, der Pfarrer. Ich habe gefragt, ja, wo muss ich laufen? Haben gesagt, da musst du halten. Also, und so sind wir da 50 Kilometer nach Cusco gelaufen. Ja? War eine harte Sache. 3000 Menschen. Ja, und dann in Cusco demonstriert mehrere Tage. Und das war eine ganz komplizierte Sache. Und man hat klar gesagt, also, es gibt Ordner, keinerlei Gewalt, nicht sich provozieren lassen, denn das wollen ja die Gegner, dass man provoziert wird und man schlägt zurück und schon heißt, das sind Terroristen. Das war ja die ganze Sache. Und das heißt, wenn wir sagen, Wüste Welle oder Wüster Marsch, ja, oder so, in dem Sinne heißt das nicht Gewalt, sondern muss da äußerst vorsichtig sein, weil genau Leute legen das an, da drauf, dass man sagt, okay, und wenn wir zur Gewalt gegriffen hätten, dann wäre die Sache als terroristisch hingestellt worden und dann hätten wir keine Chance mehr gehabt, unsere gerechten Forderungen einzuklagen. Also ja. Das ist so ein bisschen, ja.
Gab es da Versuche der Provokation?
Klar, das gab's und da hat man klar gesagt, die Ordner und eben wie gesagt der Zug, Ordner links und rechts von dem Zug waren Leute, die haben klar gesagt, die waren besonders ausgewählt, besonders geschult, haben klar gesagt, hier, ihr passt da auf und wie gesagt, Frauen vorne weg und die Männer hinterher, ja. Um notfalls muss man da höllisch aufpassen, dass da nichts schief geht.
Aber Sie waren auch vorne dran?
Klar, ich musste da vorne gehen. Also nicht bei dem ersten Marsch, sondern beim zweiten Marsch. Ja?
Und wie wurden Sie da quasi dann auch von den Leuten, die da am Wegesrand standen oder in Cusco, wie haben die darauf reagiert, auf die Salzbauern aus Maras?
Die Salzbauern aus Maras, ja, das war damals so eigentlich die Marenios, kann man sagen, oder die Kachisiki heißt das auf Quechua, also die Salzärsche, wurden sie so ein bisschen verhonepippelt von den Menschen in Cusco. Was sind das für Leute? Und das sind so immer so ein bisschen die Halbwilden gewesen, die da weit aus dem Land, weit weg von der Stadt gekommen sind. Das war so eigentlich die Geschichte. Ja? Und da muss man sehen, diese Menschen, wir gehen vor die Kathedrale hin, das sind Treppen, führen zu der Kathedrale Cusco und vor den Treppen haben wir uns da aufgebaut und haben demonstriert. Ja, Sprechchöre, das wurde alles eingeübt. Man hatte Banner gehabt, die wurden wurde überlegt, was kommt auf die Banner drauf. Und dann ging es zu dem Büro von dem Präfekten. Und da wurde dann demonstriert, die Straßen abgeschlossen, zugemacht, dass die Autos nicht verkehren konnten, etc., etc. Damit der runterkommen musste und musste sagen, okay, ich empfange euch. Das war ja der entscheidende Punkt. Ja? Und wie gesagt, das alles aus der alten inkaischen Tradition heraus, Selbstbewusstsein, die Bauern auf dem Land. Das sind nicht irgendwelche Deppen, ja, um das mal ein bisschen deutsch zu sagen, sondern die haben eine alte Kultur. Inkaische Kultur mit dem Prinzip der Reziprozität. Das ist eine ganz entscheidende Sache. Sie haben wöchentlich ihre Versammlungen in den Dörfern, ja, und überlegen miteinander, wie wollen wir unser Dorf voranbringen. Und in den Versammlungen, da, was da beschlossen wird, hat Gesetzeskraft. Das ist also eine basisdemokratische Geschichte. Und genauso war es eben mit der Vorbereitung von diesem Opfermarsch. Das wurde in Versammlungen, x Versammlungen wurden da abgehalten, wurde abgestimmt darüber und miteinander zog man halt. Also basisdemokratisch, was der westliche Staat oder der peruanische Staat nie hat. Also so eine demokratische, funktionierende Gesellschaftsordnung gibt es eben wirklich nur auf dem Land in den Dörfern. Wunderbar.
Sie haben gesagt, die quasi Angestellten der multinationalen Firma wären einfach so davongelaufen. Wenn man heute, kann man sich heute nicht mehr vorstellen, wenn die heute die Firmen, die haben doch alle Securities und sind da fast noch schlimmer als die staatlichen quasi Sicherheitsinstitutionen. Sind die wirklich einfach dann gegangen? Ja. Wie hat man die so dazu gebracht? Hatten die Angst dann? Oder
die
wovor?
Hatten Angst. Die hatten Angst natürlich, wenn die Campesinos da ankommen. Die wissen ja auch, da wird nicht gefackelt, das wussten die. Aber Security in dem Sinne gab es damals nicht, wie jetzt in den Goldminen. Ich war in Goldminen später einmal, haben Besichtigungen gemacht, die haben jetzt ihre Security. Und da setzen sie perfiderweise Campesinos ein. Sozusagen, dass die Dorfbewohner, den zahlen sie einen Lohn, um sozusagen die Dörfer abzuschotten gegen eine Mine. Ja? Das gab es damals nicht und das war damals unser Glück. Ja? Und so ging das mit der Besetzung. Und ich fand dann auch, es war natürlich eine komplizierte Geschichte, wie organisiert man die Verwaltung? Ja? Die Menschen konnten ja nicht umgehen mit einer Buchführung. Wer hat eine Buchführung in den Bauerndörfer? Ja? Das gab es nicht. Und insofern muss man das lernen und dann einen anstellen, der das ein bisschen studiert hat. Und wie hat man regelmäßig Versammlungen gemacht? Wie läuft das? Und dergleichen. Ja? Also es war wirklich eine selbstorganisierte Geschichte. Aber das Perfide vom Staat und das Perfide von diesem transnationalen Konzern war, dass sie gesagt haben, das Salz von Maras ist schlecht. Wenn ihr das Salz von Maras esst, dann bekommt ihr Kröpfe. Ja? Und so haben die Propaganda gemacht, sodass wir unser Salz nicht verkaufen konnten. War ganz schlimm. Und jetzt komme ich zurück auf dieses Päckchen, das ich da mitgebracht habe. Inka Sonnensalz aus Maras. Sonnengetrocknet und so weiter. Salz wird aus reinstem Quellwasser der peruanischen Anden sonnengetrocknet. Es enthält ursprüngliche Mineralien und natürliches Jod. Geerntet wird dieses Salz wie ein Fleur de Sel. So wird jetzt Propaganda gemacht in Deutschland. Ja? Damals hat kein Mensch gewusst, dass Maras Salz mal so herauskommen würde. Ja? Dass das so einen Preis kriegt. Das Tütchen von 100 Gramm kostet, glaube ich, so 2 Euro. Das ist ja unglaublich, wenn man das so mal überlegt. Und die Bauern haben damals eine Misere bekommen und deshalb haben die versucht, und das war eben, wie verteidigen wir unser Salz, dass das gut ist. Wurde dann selber vermarktet, die Bauern sind mit ihren Zentnersäcken dann zu den Markt gefahren, nach Urubamba, nach Pisac, nach Calca, nach Cusco und haben dort Marasal verkauft. Ja, das war eben die Geschichte, ja.
Und wie hat man dieses System der gemeinschaftlichen Arbeit, ist es da auch dann implementiert in die Arbeit in den Salzquellen?
In den Salzquellen ist es anders. Da sind es Familienbetriebe. Eine Familie hat eine bestimmte Anzahl von Becken. Das können 10, 15, können auch mehr sein. Und natürlich war ich dort immer dabei. Und zwar deshalb, als Pfarrer oder als Pastoralekippe waren wir immer dabei, weil nämlich die Heiligen auch Salzbecken hatten. wenn jemand gestorben ist, hat er mal so oder irgendein, ja, es besonders gut gelaufen ist, hat er gedacht, also für den heiligen Franziskus, der Patron der Pfarrei dort, oder für die Jungfrau Maria stiftet er dann ein Salzbecken. Und so hatte die Pfarrei Salzbecken und wir haben das eben bearbeiten lassen durch Campesinus. Ich bin nicht jeden Morgen da runtergegangen, zum Wasser reinlaufen zu lassen, nein. Und wir haben einen kleinen Anteil gekriegt oder wir haben dann ein anderes System angefangen. Es gab damals zu dieser Zeit so die furchtbare, das war wie eine Seuche, dass Ausländer gekommen sind und in die Kirchen eingebrochen sind, um die alten Gemälde im kaischen Stil zu rauben. Und so haben wir gesagt, also wir müssen den Tempel, das heißt die Kirche von Maras, mit alten Inkaischen, mit alten Gemälde aus der Cuscania Schule schützen. Und da hat man gesagt, okay, also diejenigen, die dort im Salz arbeiten oder auch Grundstücke, Felder haben, die müssen in der Kirche 3 Nächte schlafen, im Turnus, um sozusagen auch die Kirche, ihre Kirche zu schützen. Das war so das System. Also ein echter Anspruch auch von der Pfarrei her, mit der Pfarrei zusammen, mit dem Distrikt, also mit Maras und mit Pichingotto und kommen noch eine Gemeinde dazu, Media Luna. Die haben solche Salzbecken und da wurde dann gearbeitet und die Interessen verteidigt.
Wie hat sich denn die Kirche mit diesen vorinkaischen, vorchristlichen, vor der Mission, diesen Riten vertragen? Wie war da ihre Rolle so, als ja schon eher dann auch Beteiligter, aber die Riten gehen ja zum Teil noch auf ganz deutlich vorchristliche Bräuche zurück.
Zuerst mal würde ich sagen, das passt wunderbar zusammen. Denn wenn man mal sieht, dass aus der inkaischen Tradition heraus das Entscheidende im Moment ist ja das Reziprozitätsprinzip, ja? Ja, dass dieses wechselseitige Ich gehe in die Vorleistung, dass du dann das zurückgibst. Also die Eltern gehen in Vorleistung für ihre Kinder und die Kinder helfen dann den Eltern, wenn sie alt sind und krank sind etc. Ja? Oder die Dorfgemeinschaft geht in die Vorleistung für die einzelnen Familien, indem sie sich kümmert um den Schulbau, um die Wege richten etc. etc. Oder die Wassergemeinschaft geht in die Vorleistung, dass man miteinander die Wassergräben aus inkaischer Zeit reinigt. Ich habe da auch mitgearbeitet, weil die Kirche auch ein paar Äcker hatte und musste in einer Wassergemeinschaft 8-mal im Jahr mit Schaufel und Pickel antanzen. Da gab es keine Entschuldigung. Wenn man da zahlen wollte, haben die gesagt, dein Geld arbeitet nicht, du musst schon selber kommen und die Gräben sauber machen. Ja? Also haben wir da gearbeitet und das war eben so, da sieht man, was da in vorinkaischer Zeit, in inkaischer Zeit da gelaufen ist, in vor christlicher Zeit da gelaufen ist, passt wunderbar in evangelische Werte herein. Wenn Jesus eben sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, ist das genau damit ausgedrückt. Ja? Ich kann als Einzelner nicht überleben, ich lebe in der kirchlichen Gemeinschaft. Die Gemeinde ist eben da und nicht das individualistische Denken, das Raffen, die Gier des Kapitalismus, des neoliberalen Kapitalismus, ich an mich nur denken oder dieses transnationale Konzern und der Staat, die da in Lima alles abschöpfen wollen. Nein, es geht darum, miteinander ja das Gemeinwohl voranzubringen. Und das urchristliche Geschichte, Solidarität, urchristlich in der Soziallehre der Kirche ist das Grund. Gelegt. Und Sie haben es da angesprochen, vielleicht meint Sie da das mit der Mutter Erde. Mutter Erde ist ganz einfach. Wenn Sie überlegen, ja, Mutter Erde heißt nichts anderes, dass die Erde nicht einfach Produktionsmittel ist, wie bei unserem Denken. Wir denken ja hier in der Bundesrepublik oder im kapitalistischen System, Erde ist ein Produktionsmittel. Also muss ich schauen, wie viel Kunstdünger muss ich reintun und. Oder wenn ich, moderner Bauer bin und nicht mehr an Kunstdünger glaube, sondern wirklich ökologisch rangehe, ja, und denke, dass eine Ernährung nicht nur darum geht, den Magen zu füllen, sondern dass eine gute, gesunde Ernährung gibt, dann mache ich meinen ökologischen Ackerbau, ja. Also, aber letztlich ist das trotzdem ja, Produktionsmittel. Für die dortige Menschen, dortigen Kleinbauern ist die Erde etwas Lebendiges. Von der Erde kriege ich hier die Lebensmittel geliefert, mit meiner Arbeit zwar, aber ich werde ernährt. Deshalb muss ich die Erde ja vorzüglich behandeln, respektvoll behandeln. Und das schließt wunderbar an das, was im Schöpfungsbericht in der Genesis da ausgedrückt ist. Gott hat die Erde geschaffen und hat den Menschen geschaffen. Die Erde ist Mitgeschöpf. Der Mensch kann nicht einfach verfügen über die Erde, wie er will, sondern er muss sie hüten, bearbeiten, muss schauen, dass das gut läuft, darf sie nicht einfach ausplündern und zerstören. Er ist nicht Herr der Schöpfung, sondern ist sozusagen ja einer, der von der Erde lebt, und die Erde ihr hat ihren eigenen Wert, wie das der Papst Franziskus in seiner Enzyklika Laudato Si zu der Soziallehre, zu der sozialen Problematik, sozialen Krisen, Umweltkrise, Klimakrise da ja gut beschrieben hat.
Also wurde die Kirche nicht wahrgenommen, auch als Teil der Kolonialisierung, von dem man sich vielleicht auch befreien könnte wieder?
Das war natürlich so, dass es eine solche Vergangenheit gegeben hat. Kirche als Kolonialkirche, das ist ganz klar. Aber wir sind hingegangen, also meine beiden Kollegen und ich sind hingegangen, inspiriert durch die Befreiungstheologie. Ja, die ja in Lateinamerika entstanden ist und vor allem durch einen peruanischen Theologen, Gustavo Gutierrez, in besonderer Weise gefördert worden ist. Befreiungstheologie sagt doch ganz simpel, der Mensch kann nicht Herr des Menschen sein, sondern der Mensch ist geschaffen als freies Kind Gottes, und wir müssen in eine Gemeinschaft hineinkommen, wo nicht der eine den anderen ausbeutet, sondern in eine geschwisterliche Gesellschaft hinein. Und von diesem Geist her sind wir dort hineingegangen, haben nicht gedacht, wir müssen unsere westlichen, da von Europa eingebrachten Modelle da zu Wege bringen, sondern wir sind hingekommen, haben gesagt, wir müssen erst mal zuschauen. Schauen, wie leben die Menschen? Ihre Kultur kennenlernen. Wie geht das? Und wir haben natürlich festgestellt, die haben uns beobachtet, wir haben sie beobachtet, und so sind wir zusammengewachsen.
Wie sah es damals mit dem Tourismus aus? Sind da auch schon Leute nach Machasal gegangen? Machu Picchu ist ja schon seit Jahrzehnten da auch ein Magnet gewesen, und nah um die ganzen anderen Ruinen drumherum ist Maras ja gut gelegen, aber gab es da schon was?
Da ist vielleicht so eine Sache, die damals in Maras anders war. Tourismus nach Maras, die Touristen gehen dahin, wo es eine Teerstraße gibt. Und wenn es keine Teerstraße gibt etc. oder keine ausgebauten Wege, die markiert sind, funktioniert das schon mal nicht so einfach. Ja? Wenn ich keine Wanderwege habe und gekennzeichnet, das ist erst später entstanden. Und am Anfang haben wir, muss ich sagen, als Pastoral-Equipe uns auch gewehrt, dass auch, sagen wir mal, unsere Freunde so auf Besuch kommen. Ja? Wir haben gesagt, Moment mal, wenn wir kommen in eine Situation der Armut hinein, jeder, der da kommt, wird ausgefragt, und dann heißt das, ja, Moment mal, sind die reich? Oh, wie geht denn das zu? Wir sind gekommen und haben dort im Pfarrhaus gewohnt. Das war also furchtbar am Anfang. Wir hatten keine Betten, haben da auf dem Boden geschlafen und das Dach war offen etc. Und da ist der Dreck runtergefallen. War eine ganz schwierige Situation. Was wir mitgebracht haben, war ein Kerosinkocher mit zwei Möglichkeiten zu kochen. Ja, da mussten wir pumpen mit Kerosin, und haben die gesagt, oh, was? Zwei Kocher haben die da drauf. Was hat denn das gekostet? Und so, da wussten wir, Moment mal, also, wir müssen da wirklich ansetzen, ganz unten. Und sind die ersten zwei Jahre, sind wir nur gelaufen. Also hatten kein Auto und nichts, sondern haben dort gewohnt, sind gelaufen, auch in die Gemeinden gelaufen, um den Lebensrhythmus, den Zeitrhythmus auch der Menschen mitzuleben. Und das war das ganz Entscheidende, ja.
Wie ging es dann weiter? Weil gerade Anfang der 80er Jahre kam ja dann der Sendero Luminoso, der leuchtende Pfad, auf, die Zeit des internen Krieges mit ja eben Gewalt von Seiten des Senderos, aber auch natürlich die Staatsgewalt hat da brutal zurückgeschlagen, und in der Mitte waren immer die Bauern. Wie war das dort?
Ja, wenn Sie jetzt sagen, wir müssen nachher nochmal zurückkommen zu dem Tourismus, ja, wenn Sie jetzt sagen, also interner Krieg, das würde ich so nicht sagen, sondern wir haben immer geredet nur vom schmutzigen Krieg. Das war kein Bürgerkrieg, kein interner Krieg, sondern ein schmutziger Krieg zwischen einer Terrororganisation, die sich berufen hat auf Mao, auf Stalin, auf Marx, ja, aber unter dieser Prägung Stalin, ja, und Mao. Ich habe auch mal gelesen, Pol Pot, das ist unklar, die haben sich darauf berufen und haben aus dieser Situation heraus gesagt, also der Staat muss zerstört werden, um dann aus den Ruinen die neue Gesellschaft aufzubauen. Und der Staat hat damals einen furchtbaren Fehler gemacht. Sie haben agiert in derselben brutalen Weise, haben genauso Gewaltakte verübt an den Bauern wie der Sendero Luminoso. Und so standen die Bauern zwischen zwei Feuern. Maras selber, muss ich sagen, wir hatten nie einen Anschlag. Ich habe später in anderen Gemeinden gearbeitet, wo dann der Leuchtende Pfad oder eine andere Organisation tätig gewesen ist. Wir haben das einigermaßen gut überstanden. Es war eine äußerst kritische Phase, war nicht einfach für den Distrikt Maras, aber wir sind mehr oder weniger glimpflich durchgekommen, hatten keine Opfer zu beklagen. Aber vielleicht zurück zum Tourismus.
Ja.
Denn der Tourismus, das habe ich dann, ich war ein Gegner von Tourismus, muss ich sagen, weil ich gedacht habe, damit wird die Kultur zerstört. Ja? Die alte Kultur, und das kommt so ein bisschen aus meinem sozialwissenschaftlichen Studium her, dass ich immer so Ethnomethodologie studiert hatte, also wie geht man um mit den Ethnien, das muss man halten. Und wir haben damals eigentlich verkannt, dass in einer Welt, die immer mehr globalisiert würde, eine Abschottung sich nicht aufrechterhalten lässt. Und was wir eigentlich tun hätten müssen, ist, die Menschen begleiten mit einem Projekt des Tourismus. Das haben wir damals zu wenig gemacht. Und als ich das letzte Mal dort war, habe ich wirklich auch gestaunt, wie schön in Harmonie das eigentlich läuft, Tourismus und Salz. Und dass dieser Tourismus aufgrund der Basis der Salzbecken, es schafft den Menschen eine Lebensbasis, eine Lebensgrundlage zu geben und schafft auch Verständnis herzustellen zwischen den einen und den anderen. Das fand ich also diesen Gewinn des Tourismus und umgekehrt auch auf der einen Seite wie auf der anderen Seite, das haben wir damals zu wenig bedacht. Und ich habe jetzt gerade in Bichingoto war ich jetzt nochmal, das ist ja ein Dorf, ich weiß nicht, ob Sie dort waren, schade, wenn Sie wieder hingehen, müssen Sie nach Bichingoto. Das ist ein Dorf unter einem Felsen, wie in der Steinzeit. Also die Häuser waren unter dem Felsen und hatten praktisch keine Dächer, ja, weil es ja dort nie hingeregnet hat. Da hat man gewohnt, aber sie waren verachtet. Ja. Weil es immer geheißen hat, auch diejenigen, die unter den Felsen leben, die waren unkultiviert etc. etc. Wie man das halt so mit Vorurteilen besetzt, so tut von der Stadtkultur her. Und ich habe jetzt das letzte Mal mit den Campesinos, mit den Bauern geredet, dass doch der Tourismus, der in Maras Sal ist, in den Salinen da ist, dass doch der auch runtergeht nach Bichingoto. Dass die Bauern, die dann jetzt schon weggezogen sind, da gibt es eine schöne Kirche, die haben sie jetzt renoviert, dass sie doch unter diesen Felsen ein paar Räume herrichten und sagen, Moment mal, die Touristen können dort nächtigen, meinetwegen für $10. Welcher Tourist hat denn schon mal die Gelegenheit, in einem Steinzeitdorf zu schlafen unter den Felsen? Das gibt's doch gar nicht. Und das ist doch eine wunderbare Sache. Also Tourismus auch in diese Richtung.
Inzwischen, ja, läuft es ja ganz gut. Sie verdienen mehr Geld über Tourismus als über das eigentliche Salzgeschäft. Noch eine finale Weisheit, finale Botschaft, Ihr Kommentar zum Thema Salz und Maras und auch vielleicht, ja, um das wieder mit mir hierher, dieser Austausch mit Europa, Austausch mit westlichen Gemeinden, auch wenn man jetzt hier die Partnerschaft zwischen Tübingen und Villa El Salvador anschaut, was kann man da vielleicht noch für rausziehen?
Also ich finde es gut, dass die Stadt Tübingen eben diese Partnerschaft angefangen hat mit Walter Schwenninger und Nanni und dann dem U-Land-Gymnasium, wenn ich mich recht erinnere. Ja? Und da gibt es den Lehrer Wolfgang Bock, ich habe da auch mal einen Vortrag gehalten. Ich finde es hervorragend, dass es diese Partnerschaft gibt, denn in der Partnerschaft erst lernt man aufeinander zuzugehen. Da ist man nicht dann einfach nur der Tourist, der Fremde, so waren Sie ja wahrscheinlich auch in Villa El Salvador. Man ist akzeptiert, man gehört dazu. Und dann schließen sich die Menschen in ganz anderer Weise auf. Also diese Partnerschaft, die ist ganz entscheidend, dass das läuft. Und ich glaube eben, was ich mitbekommen habe, sind die beiden Schwenningers ja auch immer wieder nach Maras gegangen, nach Pichingotto gegangen, haben das mitbekommen, was läuft da ab. Und wenn man dann kommt und auch wenn Sie jetzt hingehen und sagen, Sie kommen vom Padre José, werden Sie merken, Sie sind ganz anders willkommen, wie wenn Sie als Tourist kommen. Es ist was gewachsen zwischen den Menschen und ich glaube, das wechselseitige Verständnis von einer Kultur zu anderen, aber auch das Verstehen, dass wir sagen, Moment mal, wir müssen einen gerechten Preis zahlen, einen fairen Preis. Sie haben ja gesprochen von dem Kakao, vom fairen Handel. Das finde ich ganz entscheidend, dass wir merken, wir können nicht einfach nur ein Maximum rausschlagen für uns, dass es uns gut geht, sondern wir müssen auch denken, wie werden diese Dinge produziert? Wie leben die anderen Menschen? Das so, dass die auch leben können, dass wir in geschwisterlich miteinander leben. Franziskus, der Papst, spricht von dem gemeinsamen Haus. Wir leben in einem gemeinsamen Haus, in unterschiedlichen Wohnungen, aber wir alle müssen Sorge tragen, dass dieses gemeinsame Haus erhalten bleibt und dass diejenigen, die Bewohner, die in den verschiedenen Räumen sind, dass sie sich verstehen, dass nicht die einen die anderen ausbeuten. Denn dann kommt Unruhe rein und es ist kein Miteinander mehr. Und das, glaube ich, eben diese Partnerschaft von Tübingen nach Peru ist eine ganz tolle Sache und von Peru hierher auch, dass eben Leute von Peruanern, kommen ja immer wieder welche hierher, und dass wir nicht nur Salz haben oder Kakao beispielsweise haben, sondern dass wir merken, das ist eine Sache von Menschen, der menschlichen, mitmenschlichen Begegnung. Und das wünsche ich den Hörerinnen und Hörer der Wüstenwelle, dass sie vielleicht die Chance haben, mal nach Maras zu kommen. Dann sagen Sie doch bitte einen Gruß, dass Sie aus der Gegend kommen, wo der Padre San José her ist, und dann werden Sie anders aufgenommen.
Vielen Dank, Josef Seyer, für diese tollen Worte, diese offenen Worte. Und ja, die nächsten Gäste aus Peru, aus Villa El Salvador kommen. Am 17. Februar gibt es einen Partnerschaftstag in der Mensa, in der Ulandstraße.